Daniel in der Löwengrube gehört ja auch zu den bekannteren Geschichten, einfach weil sie auch so anschaulich ist. Sind natürlich auch viele Parallelen zu Daniel 3, zu der Erzählung von den Gefährten Daniels im Feuerofen. Ja, der Hintergrund hier ist, dass Daniel am Hof des Darius eine hohe Position einnimmt und Leute einfach neidisch sind auf ihn. Und da könnte man sagen, da kommt auf ein Motiv, das sich in jüdischer Geschichte über Jahrhunderte wirklich immer wieder gefunden hat. Wenn man ihnen nicht anders beikommen kann, muss man sie halt durch die Religion treffen. Und darum wird dann dem König vorgeschlagen, er soll ein Gesetz erlassen, dass man außer vom König von niemandem etwas erbitten darf. Und ansonsten wird man in die Löwengrube geworfen. Und von Daniel wird dann berichtet, dass er trotzdem eben weiter sein Gebet dreimal am Tag in Richtung Jerusalem verrichtet. Das ist auch eine der ältesten Quellen, dass wir überhaupt wissen, dass es vielleicht schon um diese frühe Zeit, so dieses tägliche Gebet, wie es ja später die Rabbinen festgelegt haben, gegeben hat und auch in Richtung nach Jerusalem. Und es gibt auch durchaus einige Ausleger, die sagen, streng genommen müsste man vielleicht gar nicht sagen, dass Daniel das Gebot des Königs übertreten hat, denn es heißt ja nur, dass er betet. Wir wissen nicht, was er betet, sondern ob er überhaupt um etwas bittet. Also es ließen sich Wege finden, das anders zu interpretieren. Aber jedenfalls fühlt sich der König dann gezwungen, weil er ja so angeordnet hat, Daniel in die Löwengrube zu werfen und ist selber also ganz traurig darüber. Dann, als er am nächsten Morgen zurückkommt zu der Grube, aber ganz glücklich, Daniel lebend da wiederzufinden und lässt dann stattdessen die Feinde Daniels in die Löwengrube werfen, die dann auch sofort alle mitsamt Frauen und Kindern, was natürlich nicht unproblematisch ist, von den Löwen verschlungen werden. Ja, soweit die Geschichte. Das erste Problem, das zumindest moderne Forscher haben, ist, dass der König, um den es hier geht, Darius der Meder genannt wird. Und nach allem, was wir historisch wissen, es gab mehrere persische Könige, die den Namen Darius getragen haben, aber keinen medischen König. Und das ist also etwas, was die heutige Forschung befasst. Und Rivka Raviv zeigt uns auch ein bisschen, wie die Rabbinen, die natürlich schon auch ein Problem gesehen haben, damit umgegangen sind. Also es geht um die Frage der Gestalt, die sich hinter Darius dem Meder verbirgt. Aus den historischen Nachrichten, die wir in Händen halten, ergibt sich, dass das medische Reich bereits im Jahr 550 vor von Kyros unterworfen wurde. 11 Jahre bevor 539 vor Babylon von ihm unterworfen wurde und 538 vor veröffentlichte Kyros seine Erklärung über den Wiederaufbau der Tempel. Es ergibt sich also, dass zur Zeit der Eroberung Babylons durch Kyros das medische Reich schon nicht mehr existierte. Wenn wir den heutigen Stand der Forschung zusammenfassen, können wir feststellen, dass nach der unter den meisten Forschern verbreiteten Meinung Darius der Meder nicht wirklich existierte und eine Erfindung des Buches Daniel ist. Aus der Tendenz heraus zu zeigen, dass die Zerstörung Babylons durch Medien kam, wie es sich aus der Prophetie Jesajas und Jeremias ergibt und aus dem Bedürfnis des Verfassers selbst, die historische Realität, die das Buch darstellt, an das Schema der vier Königreiche anzupassen. Die grundlegenden Fragen, vor die sich die moderne Forschung gestellt sieht, interessierten die Weisen nicht, da ihre historischen Kenntnisse vor allem auf den Angaben der Bibel und deren harmonisierender Lektüre beruhten, im Gegensatz zu der heute in der Bibelforschung anerkannten Bibellektüre. Aus einer solchen Lektüre der Angaben der Bibel ergibt sich, dass die Nachricht im Buch Daniel über Darius den Meder, den ersten König nach dem letzten babylonischen König, Prophetien in den Büchern Jesaja und Jeremia entspricht, nach denen das babylonische Reich durch Medien zerstört werden wird. Aus der Prophetie Jesajas ergibt sich Folgendes: Siehe, ich erwecke über sie Medien, für das Silber nichts gilt und das an Gold kein Gefallen hat. Mit Bögen werden sie die jungen Leute zerschmettern, mit der Frucht des Leibes kein Mitleid haben. Kinder wird ihr Auge nicht schonen. Und Babylon, das schönste der Königreiche, Pracht und Stolz der Chaldäer, wird sein wie die Umwälzung Sodoms und Gomorras durch Gott. Jesaja 13, 17 bis 19. Nach dieser Prophetie wird die Armee Mediens schließlich das babylonische Reich auf grausame Weise unterwerfen. In der Prophetie in Jesaja 21 wird ein Zusammenwirken Elams und Mediens bei der Zerstörung Babylons beschrieben. Eine schwere Schau wurde mir gesagt. Der Verräter verrät und der Räuber raubt. Zieh hinauf, Elam, belagere Medien. Und siehe, es kommt das Gefährt eines Menschen, ein Paar von Reitern. Sie antworten und sagen: Gefallen, gefallen ist Babylon. Jesaja 21, 2 bis 9. Diese Prophetie kehrt auch gegen Ende des Buches Jeremia wieder. Der Ewige erweckte den Geist der Könige Mediens, denn auf Babylon richtet sich sein Plan, es zu vernichten. Und ich werde Babylon und allen Einwohnern der Chaldäer all das Böse heimzahlen, das sie an Zion vor euren Augen getan haben. Spruch des Ewigen. Heiligt über sie Völker, die Könige Mediens, seine Statthalter und all ihre Stellvertreter und das ganze Land ihres Reiches. Jeremia 51, 11 bis 28. Neben diesen Prophetien wird nach dem zweiten Teil des Buches Jesaja Kyros die Rückkehr nach Zion durchführen, der zu Jerusalem sagt: Du wirst besiedelt werden, und zu den Städten Judas, ihr werdet erbaut werden, und ihre Ruinen werde ich aufrichten. Der zu den Wassertiefen sagt: Vertrocknet, und deine Flüsse werde ich trocken machen. Der zu Kyros sagt: Mein Hirte, all mein Gefallen wird er vollenden, zu Jerusalem zu sagen: Du wirst erbaut werden, und der Tempel wird begründet werden. So spricht der Ewige zu seinem Gesalbten, zu Kyros, den ich an seiner Rechten festhalte, Völker vor ihm zu unterwerfen, und die Gurte der Könige werde ich öffnen, Türen vor ihm zu öffnen, und Tore werden nicht geschlossen werden. Ich gehe vor dir her und mache Gebirgiges eben, eherne Türen zerbreche ich und eiserne Riegel haue ich ab. Und ich gebe dir Schätze der Finsternis und im Verborgenen Verstecktes, damit du weißt, dass ich der Ewige bin, der deinen Namen ruft, der Gott Israels. Jesaja 44, 26 bis 45, 3. Diesem Bild entsprechen die Angaben im Buch Daniel. Das Reich Babylon erbte Darius, einer der medischen Könige, 6,1, nach der Ermordung Belshazzars, des babylonischen Königs, 5,30. Und nach ihm herrschte Kyros, der König von Persien, 529. Das persische Reich ist natürlich nicht Elam, und dennoch ergibt sich aus dem Blickwinkel des Verfassers des Buches Daniel bereits eine Vertuschung des Unterschieds zwischen beiden, wenn er feststellt: Und ich bin in der Festung Shushan, also der persischen Hauptstadt, die in Elam ist, Daniel 8,2. Das nach der Prophetie Jesajas zu erwartende Zusammenwirken Mediens und Elams bei der Eroberung Babylons wird im Buch zwar nicht direkt erwähnt, aber in einer harmonisierenden Lektüre kann ein Hinweis in der Verbindung der Wörter Medien und Persien gesehen werden. Diese Verbindung erscheint im Buch Daniel viermal. Daniel deutet die Schrift an der Wand im Palast Belshazzars als Übergang der Herrschaft vom Babylonischen Reich, und sie wird Medien und Persien gegeben. 5,28. Darius' Beamte legen ihm zweimal nahe, sich nach den Gesetzen des Reiches zu verhalten, gemäß des Gesetzes Mediens und Persiens. 6, 9 und 13. Und in der Vision in Kapitel 8 repräsentiert der Widder mit den Hörnern die Könige Mediens und Persiens. 8, 20. Die in die Hand des Königs von Griechenland fallen werden. 8,21. Nach der Erklärung des Engels Gabriel symbolisieren die beiden Hörner des Widders die Könige Mediens und Persiens, was auf ihr Zusammenwirken in ihrem Kampf gegen die Griechen hindeutet. Die Zusammenarbeit zwischen dem medischen Reich und Elam bei der Zerstörung Babylons die in der Prophetie Jesajas erwähnt wird. Zieh hinauf, Elam, belagere Medien, sahen die Weisen in den Gestalten Darius des Medos und Kyros des Königs von Persien verwirklicht. Nach einer Tradition, die im Midrasch Hoheslied Rabbah angeführt wird, begann ihre Zusammenarbeit bereits in den Tagen Belshazzars, des Königs von Babylon. Beide waren Türwächter am Hof Belshazzars und beide bekamen von Belshazzar Anweisungen. Kyros und Darius waren Türwächter Belshazzars. Und da er diese Schrift, also die Schrift an der Wand, die ihm Daniel ausgelegt hat, gehört hatte, sagte er: Jeder, der sich hier in dieser Nacht zeigt, selbst wenn er zu euch sagt, ich bin der König, schlagt ihm den Kopf ab. Und es ist nicht die Art der Könige, ihren Nachttopf in ihrem Schlafzimmer aufzustellen, sondern außerhalb von ihm. Dieses Detail ist für den Fortgang der Erzählung wichtig. Diese Anweisungen führten schließlich dazu, dass Darius und Kyros gemeinsam Belshazzar töteten. Seine Eingeweide wanden sich diese ganze Nacht.
Muss ich jetzt weg?
Als er hinausging, merkten sie es nicht, also eben um seine Bedürfnisse zu erledigen. Als er zurückkam und hineinging, merkten sie es. Sie sagten zu ihm: Wer bist du? Er sagte zu ihnen: Ich bin der König. Sie sagten zu ihm: Hat uns der König nicht befohlen, dass jeder, der sich hier in dieser Nacht zeigt, selbst wenn er zu euch sagt, ich bin der König, schlagt ihm den Kopf ab? Was taten sie? Sie nahmen den Ständer einer Lampe und zerschlugen sein Gehirn. Wie geschrieben steht, in derselben Nacht wurde Belshazzar, der chaldäische König, getötet. Diese Erzählung des Midrasch füllt die Kluft bei dem Übergang von Kapitel 5 zu Kapitel 6 und verbindet Darius' Erhebung zum König mit dem Tod Belshazzars in der Nacht im vorhergehenden Vers. Nach dem Midrasch wurde Darius nicht nur nach Belshazzar König, sondern hatte auch Anteil an seiner Tötung. Diese Tradition scheint ihren Ursprung in der Deutung der Prophetie Jesajas über die Zerstörung Babylons, Jesaja 21, 2 bis 9, zu haben. In dieser Prophetie gibt es einige Hinweise, aus denen die Erzählung des Midrasch entstehen konnte. Verrat an Babylonien, in den Elam und Medien verwickelt sind. So wie es heißt, der Verräter verrät, zieh hinauf, Elam, belagere Medien. Der späte Abend, zu dem für Speise und Trank gedeckte Tische gehören. Den späten Abend, mein Begehren, hat er mir zum Schrecken gemacht. Den Tisch decken, die Decke ausbreiten, essen und trinken. Fürsten, die aufgerufen werden, in Aktion zu treten. Steht auf, Fürsten, salbt den Schild. Und schließlich der Fall Babylons. Gefallen, gefallen ist Babylon. Nach der Erzählung des Midrasch verrieten die Türwächter Belshazzars ihrem König kurz nach dem Gelage, das er in seinem Palast abhielt. Sie erinnert an die Verschwörung von Bigdan und Teresch, die zu den Türwächtern gehörten, die dank Mordechai, der ebenfalls am Tor des Königs saß, nicht zur Ausführung kam. Es ist daher möglich, dass die Weisen die Verse in Jesaja 21 inspiriert von der Verschwörung der Türwächter des Königs Achaschwerosch auslegten. In dieser Erzählung des Midrasch wird ein biblisches Motiv verwendet, das für die Zeit charakteristisch ist. Das Wort des Königs kann nicht übertreten werden. Und selbst der König kann seine Worte und die seiner Vorgänger nicht rückgängig machen. Entsprechend dieses Motivs, so wie Darius der Meder nicht den Befehl über das Verbot des Gebetes, den er selbst gegeben hatte, übertreten konnte, Daniel 6, 9 und 16, so konnte Achaschwerosch den Vernichtungsbrief, der auf seine Anordnung hingeschickt wurde, nicht aufheben. Esther 8, 8. Und Darius der Perser musste die Erlaubnis des Kyros zum Bau des Tempels annehmen. Esra 6, 1 bis 12. So sind auch in der Erzählung des Midrasch die Türwächter des Königs an die Anweisungen, die dieser gegeben hat, gebunden. Und auch der König selbst kann sie nicht aufheben. Ja, soweit zu Darius dem Meder und was die Midrashim daraus machen. Dazu Anmerkungen. Ja, ist das eine Mail aus Herrn Müller? Meldet sich jemand, der nur mit Nummer und nicht mit Namen
Ja,
verzeichnet
das ist Herr
ist?
Müller, aber er ist noch stumm geschaltet. Und die Frau Meurer hat sich gemeldet.
Warum wird hier Kyros der Gesalbte genannt?
So steht es im biblischen Text. Der ist der Messias tatsächlich. Also der
Ist aber kein Messias.
es steht wörtlich so bei Jesaja. Was kann man machen? Das ist
Ja,
natürlich
die
schon in
Frage ist ja,
gewisser Weise
warum?
Skandal.
Ich nehme an, der Schreiber hat sich was dabei gedacht.
Ja, natürlich.
Aber
Das
was?
ja, das erhebt Kyros in eine ganz besondere Stellung, dass er wirklich von Gott auserwählt ist, eben auch die Judäa nach Juda zurückzuführen, den Tempel aufzubauen. Ja, zeigt irgendwo auch in einer relativ universalen Weise, dass ein Gesalbter, ein Messias, nicht nur aus dem Haus David kommen kann, sondern auch ein fremder König sein kann. Das ist durchaus ein ziemlich provozierender Text, würde ich sagen, ja.
Haben wir denn Beispiele dafür, dass auch andere König auf einmal Gesalbte sind?
Also, dass sie technisch gesalbt worden sind, hat es natürlich gegeben, aber ich wüsste jetzt nicht, dass in der Bibel das nochmal, außer bei Kyros, bei einem anderen nichtjüdischen König erwähnt wird. Das ist schon einzigartig. Und
Ist so
ja,
auffallend, ist
Kyros
es
ist ja
doch.
auch eigentlich der Einzige, der wirklich eben als ein guter Herrscher, der eben die Rückkehr aus dem Exil ermöglicht, dargestellt wird. Und von daher hat er natürlich eine ganz besondere Funktion. Ja,
Darf ich
Anne.
noch mal an die,
Ja.
an die, an die Schrift an der Wand zurückkommen? Die wurde ja hebräisch geschrieben. Das heißt also, warum haben die Weisen am Hof des Königs, die ja zumindest zum Teil hebräisch sprechen konnten, warum konnten die das nicht lesen?
Da hatten wir ja letztes Mal einige Erklärungen aus den Midrashim dazu, wo es eben einige Theorien der Rabbiner gibt, die gesagt haben, dass die Buchstaben in falscher Reihenfolge geschrieben worden sind. Und sei es entweder statt waagerecht, senkrecht von oben nach unten oder einzelne Buchstaben vertauscht worden sind. Und dass das der Grund war, warum sie es nicht lesen konnten. Denn es ist eben eigentlich schon ein Problem. Man müsste davon ausgehen, dass natürlich die Weisen Babylons in der Lage gewesen wären, so ein fremdes Alphabet, das so exotisch eben auch nicht war, zu lesen.
Also wir haben uns mal ein bisschen Arbeit gemacht und haben das Mene-Mene-Tegel in Zahlen übersetzt. Dieses Mene-Mene-Tegel-Uparsin hat also nach der jüdischen Gematrie, nach der jüdischen Zahlenmystik den Wert von 1118. Egal jetzt, in welcher Reihenfolge die Buchstaben stehen, weil die Buchstaben bleiben ja,
Ja,
egal
das
in
macht
welcher
keinen Unterschied.
Reihenfolge. Und jetzt ist die Frage, was bedeutet die Zahl 1118? Und 1118, Tamar, heißt folgender Spruch: Schma Israel, Yahweh Echad, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Wenn Sie dieses Gebet in Zahlen umwandeln, kommen Sie auf 1118.
Das ist natürlich enorm spannend.
Das ist enorm. Das ist
Yes.
enorm. Wir haben genauso gestaunt.
Ja, danke, dass Sie dass Sie dem nachgegangen sind. Das gibt schon noch mal auch neuen Aspekt
Ja, obwohl
natürlich.
es jetzt natürlich fürchterlich schwer fällt, da eine Verbindung herzustellen zwischen diesem Ursprungsgebet der Juden und dann diesem Mene-Tegel. Also da kam man nicht weiter. Was ist da für eine Verbindung? Ist das vorstellbar?
Doch, ich kann mir schon eine Verbindung vorstellen, denn das Schma Israel bringt ja nun mal den Glauben an den einen Gott, an den Gott Israels als den einzigen Gott zum Ausdruck und der daher die Macht hat, Belshazzar anzukündigen, dass seine Herrschaft zu Ende geht. Also das finde ich, lässt sich durchaus verbinden, dass sozusagen die grundsätzliche Glaubensaussage hier in den konkreten Beweis, dass der Gott Israels in der Lage ist, Belshazzar vom Thron zu stoßen und ihm auch das Leben zu nehmen. Daraufhin geht das, finde ich, durchaus. Ich denke, man kann das durchaus verbinden.
Ja, könnte, ja, würde Sinn machen. Wäre sinnvoll.
Ja, damit haben wir auf
Ja,
jeden Fall dann noch eine weitere Auslegung
gut.
für die Schrift an der
Gut.
Wand. Sehr
Danke.
schön. Danke. Ja, Anne.
Wie ist der Verrat an Babylonien zu verstehen? Seite 3 da. Wenn der König selber die Anweisung gegeben hat, die man nicht missachten darf, habe ich da was falsch in die falsche Schublade getan? Ich verstehe diesen Verrat nicht.
Also grundsätzlich muss man den Verrat so verstehen, also historisch gesehen, dass Medien und Elam eigentlich unterworfene Teile des babylonischen Reiches waren, also Vasallen des babylonischen Reiches. Und wenn sie sich gegen Babylon erheben, ist das natürlich Verrat. Aber in der Formulierung, wie es hier Rivka Raviv nimmt, dass sie da eben das Verhalten der Türwächter als Verrat sieht, fand ich es auch etwas merkwürdig formuliert, denn eigentlich halten sie sich ja nur an den Befehl, den der König ihnen gegeben hat. Das ja, ist mir auch so ein bisschen aufgestoßen, dass das nicht so ganz hinkommt. Oder man müsste annehmen, dass sie eigentlich schon wissen, dass Belshazzar die Wahrheit sagt in dem Moment, er ist der König, dass sie also nicht meinen, sie haben einen Scharlatan vor sich, sondern sie wissen, es ist Belshazzar und sich sagen, wir töten ihn trotzdem. Ich habe hier gerade ein Problem, sehe ich. Ah nein, jetzt müsste es hinkommen. Gut, jetzt kann ich wieder alles sehen. Frau Fricke, Sie sind noch stumm geschaltet.
Ja, ich finde aber, dass also diese Geschichte eigentlich total schön mit dem Nachttopf. Das profanisiert den König, ne? Das ist ein verdammt menschliches Bedürfnis, sag ich mal. Und plötzlich ist er von seiner ganz hohen Stellung runter. Es geht nicht um, in dieser Situation, nicht um Macht, sondern dass er rausgeht, diesen Schlafraum verlässt und auf den Nachttopf geht, sage ich mal, weil es in den Därmen grummelt. Das macht ihn einfach zu einem Menschen. Das zeigt, ja, bei aller Macht, er hat nicht eine wirklich hohe Position, dieser Mensch. Ja, finde ich spannend. Also ich finde es unheimlich spannend, so ein Bild zu wählen. Eine Geschichte. Aber erschlagen worden mit dem Nachttopf, das ist Belshazzar oder Darius? Ich habe das nicht mehr mit.
Belshazzar, also
Ach so,
Darius
ist
und
nicht mehr
Kyros sind die
Darius.
beiden, eben nach dem Midrasch, die
Richter.
beiden Türwächter, die Belshazzar töten.
Okay. Aber wieso wird der Darius nachher gesalbt? Also das krieg ich die Brücke nicht so hin für mich. Das mischt sich so.
Also es wird, also sagen, was wir im biblischen Text haben, wir lesen in einem Vers, Belshazzar wird getötet, und im nächsten Vers ist von Darius dem Meder die Rede. Und Belshazzar wurde ja auch durch die Schrift an der Wand angekündigt, dass an die Stelle des babylonischen Reiches Medien und Persien treten werden. Und von daher bringt der Midrasch sozusagen damit zum Ausdruck, nicht nur, dass Darius der Nachfolger von Belshazzar geworden ist, sondern dass er auch für seine Tötung gesorgt hat. Das wäre eigentlich nicht unbedingt notwendig, aber es war wohl ein Versuch, die beiden Verse miteinander noch enger zu verbinden.
Ja, spannend.
Ja, das zweite Thema, da geht es nochmal jetzt wirklich um das Wunder selber der Rettung Daniels. Und da zeigt Rivka Raviv, dass es durchaus in dem späteren Umgang mit dieser Erzählung unterschiedliche Tendenzen gibt. Autoren, die eher versucht haben, das Wunder zu rationalisieren, und andere, die das Wunder nur noch stärker darstellen wollen. In den jüdischen Altertümern erweitert Josephus die Wundererzählung. Die Feinde Daniels behaupteten vor dem König, dass er gerettet wurde, weil die Löwen satt waren. Und der König beschloss, ihre Behauptung zu überprüfen, in der Absicht, sie zu bestrafen. Er befahl, den Löwen eine große Menge Fleisch vorzuwerfen. Und nachdem sie sich satt gegessen hatten, befahl er, die Feinde Daniels in die Löwengrube zu werfen, um zu wissen, ob die Löwen sich ihnen nicht nähern würden, da sie satt waren. Und als sie den wilden Tieren vorgeworfen wurden, wurde Darius klar, dass Gott es war, der Daniel gerettet hatte. Denn die wilden Tiere verschonten keinen von ihnen, sondern zerrissen sie alle, als wären sie äußerst hungrig und begierig nach Beute. Josephus hält mit seiner Meinung nicht hinter dem Berg. Und es scheint mir, dass nicht der Hunger die wilden Tiere erregte, denn sie aßen sich einige Zeit vorher an einer großen Menge Fleisch satt, sondern die Bosheit der Menschen. Denn diese kann sich auch Tieren ohne Verstand offenbaren, bis dahin, dass sie sie erweckt zu Racheakten nach dem Willen Gottes. In seiner literarischen Erweiterung verstärkte Josephus einerseits das biblische Wunder, aber stellte es gleichzeitig rationaler dar, da in dem wunderbaren Geschehen eine ethische Logik liegt. Die wilden Tiere begriffen von selbst, dass sie die Feinde Daniels wegen ihrer Bosheit zerreißen sollen. Eine Tendenz der Rationalisierung der Wunder im Buch Daniel existiert auch in Traditionen in der Literatur unserer weisen seligen Angedenkens. In Agadat Bereshit, einem ziemlich späten Midrasch zum Buch Genesis, wird eine Erklärung angeführt, die Ordnung und Logik in die Wundererzählung bringt. Wenn Israel Gott fürchtet, fürchten sich alle vor Israel. Selbst die wilden Tiere fürchten sich vor Israel. Von wem lernst du das? Von Daniel. In der Stunde, in der er in die Grube geworfen wurde, fügten sie ihm keinen Schaden zu, wie es heißt: Mein Gott hat seinen Engel geschickt und das Maul der Löwen verschlossen, und sie haben mich nicht verletzt. Dies sagst du aber nur von etwas, das eine Seele hat. Und woher lernst du, dass selbst wer keine Seele hat, sich fürchtet, dass es heißt, ich bin der Ewige, der dich herausgeholt hat aus Ur-Kasdim, Genesis 15,7. Auch das Feuer fürchtete sich vor Abraham, und ebenso fürchtete sich das Feuer vor Hanania, Mischael und Asaria. Das Feuer mit Abraham, da stehen Midrashim hinter, die sagen, dass Abraham ins Feuer geworfen werden sollte als Strafe dafür, dass er die Götzen seines Vaters zerstört hat. Also der Midrash, ist es ganz wichtig, dieses Herausgehen Abrahams aus Ur-Kasdim als eine Auseinandersetzung mit den Göttern zu sehen. Und dann ist eben auch möglich, das Wort Ur, das eben eigentlich der Name der Stadt ist, auch im Sinne von Feuer zu interpretieren. Nach dieser homiletischen Auslegung liegt es in der Natur der Welt, dass die Geschöpfe des Heiligen gepriesen sei er, sowohl die Tiere wie auch das Leblose, sich vor denen fürchten, die den Ewigen fürchten, das heißt vor Israel. Und daher fügten die Löwen Daniel keinen Schaden zu. Und das Feuer fügte Abraham und den Gefährten Daniels, die in den Feuerofen geworfen wurden, keinen Schaden zu. Es gibt hier kein Wunder im Sinne des Brechens der Naturgesetze, sondern Annahme der ethischen Gesetze durch die Natur. Diese Auffassung unterscheidet sich von der Tendenz der Verstärkung des Wunders in der Erzählung von der Löwengrube, die sich im Midrasch Hohes Lied Rabba findet und mit dem Wesen des Steins, den Darius auf die Öffnung der Grube legte, verbunden ist. Rabbi Berechia sagte, es steht nicht geschrieben, und das Haus, das sie bauten, sondern und das Haus, wie es gebaut wurde. 1 Könige 6,7, das bezieht sich auf den Bau des Tempels, eben des Hauses Gottes durch Salomo. Und da ist eben die Frage, warum wird das passivisch und nicht aktivisch ausgedrückt, dass das Haus, der Tempel gebaut wird. Von sich selbst wurde es gebaut. Es steht nicht geschrieben in der Fortsetzung des Verses, aus dem Steinbruch vollständig bereiteten Stein bauten sie, sondern wurde es gebaut. Dies lehrt, dass der Stein sich selber trug und auf das Gerüst gegeben wurde. Rabbi Abahu sagte, wundere dich nicht darüber. Sieh, was im weiteren Verlauf geschrieben steht. Und ein Stein wurde herbeigebracht und auf die Öffnung der Grube gelegt. Daniel 6,18. Und gibt es in Babylon etwa Steine, denn die großen babylonischen Bauten waren ja aus Lehmziegeln gemacht. Sondern er flog für eine Stunde aus dem Land Israel herbei, kam und setzte sich auf die Öffnung der Grube. Rabbi Chuna im Namen von Rabbi Yosef, ein Engel kam herab in Gestalt eines Löwen aus Stein und setzte sich auf die Öffnung der Grube. Dies ist es, was geschrieben steht, mein Gott hat seinen Engel geschickt und das Maul der Löwen verschlossen. Rabbi Abahu erweiterte die Erzählung, und malte seinen Zuhörern einen Stein aus, der vom Land Israel durch die Luft flog und die Öffnung der Grube in Babylon verschloss. Und Rabbi Yosef lehrt uns, dass der Stein ein Engel vom Himmel war, der auf die Öffnung der Grube herabkam und wie ein Löwe aussah. Der letzte Vorschlag sieht wie eine wörtliche Auslegung von Vers 23 aus. Mein Gott hat seinen Engel geschickt und das Maul der Löwen verschlossen. Gott schickte einen Engel vom Himmel und verschloss die Öffnung der Löwengrube. Möglicherweise werden diese beiden Vorschläge vor dem Hintergrund der christlichen Präfiguration der Erzählung von der Löwengrube für die Auferstehung Jesu angeführt. Hippolyt von Rom vergleicht in seinem Kommentar zu Daniel ausdrücklich das Motiv des Verschließens der Löwengrube mit den Versen in Matthäus 27, 62 bis 66, die die Forderung der Juden beschreiben, das Grab Jesu mit einem Stein zu schließen, um seine Schüler daran zu hindern, ihn herauszuholen. In beiden Texten soll der Stein die Rettung und das Heil eines heiligen Menschen, der unter ihm verborgen ist, verhindern. Demgegenüber steht nach dem Midrasch in beiden Vorschlägen, der Heilige, gepriesen sei er, nicht nur hinter der Rettung Daniels, sondern auch hinter dem Stein, der scheinbar seinen Untergang besiegeln sollte. Soweit der Umgang mit dem Wunder der Rettung Daniels. Dazu Anmerkungen? Ich denke, einerseits erscheint die Frage, wie kann man diese Wunder verstehen, ist einerseits eine sehr moderne Frage, dass wir uns heute schwer damit tun, und solche Erzählungen nachzuvollziehen oder uns vorzustellen, wie da sowas real geschehen sein könnte. Aber schon in dem Beispiel eben von Josephus, der versucht zumindest eine Erklärung zu finden, warum die Löwe den einen nicht gefressen und die anderen ja gefressen haben, sieht man schon eben auch, dass das nicht nur eine moderne Frage ist, sondern auch gerade Josephus, der natürlich in seinem Werk über die jüdische Geschichte den Römern die jüdische Geschichte schmackhaft machen wollte, er auch versucht, da manche Dinge zu glätten oder ihnen eben eine rationale Erklärung zu geben. Und andererseits gibt es eben auch eine Tendenz, solche Wunder immer noch weiter auszudehnen. Cool.
Ja, genau hier, bei der letzte Satz, da bin ich, habe ich beim Lesen auch drüber nachgedacht, dem gegenüber steht dem Midrasch, die beide Vorschläge der Heilige gepriesen sei er, nicht nur hinter der Rettung Israels, sondern auch hinter dem Stein, der scheinbar seinen Untergang besiegeln sollte. Also,
Ja, also mit den beiden
ja.
Vorschlägen ist gemeint, dass ja in dem Midrasch einerseits gesagt wird, der Stein flog aus dem Land Israel, um nach Babylon zu kommen. Und der zweite Vorschlag ist, dass der Stein ein Engel in Gestalt eines Löwen war, der sich auf die Grube gesetzt hat. Das sind die beiden Vorschläge. Und was sich daraus ergibt, ist eben, dass der Stein sozusagen nicht durch Gottes Einwirken, eben sei es, dass Gott ihm geholfen hat, aus dem Land Israel zu fliegen, oder sei es, dass er seinen Engel geschickt hat, jedenfalls durch Gottes Einwirken auf der Grube gelandet ist, während eigentlich ja nach dem Wortsinn bei Daniel scheint es ja, dass der Stein auf die Grube gelegt wird, um sicherzustellen, dass es Daniel nicht vielleicht gelingt, aus der Grube raufzuklettern und sich deswegen zu retten. Und das wäre eben die Gemeinsamkeit mit dem Text in Matthäus, wo ja auch der Stein vor das Grab gelegt werden soll, damit der Leichnam Jesu nicht gestohlen werden kann. Also
Genau.
sozusagen, was sich ändert im Midrasch, ist die Funktion des Steines, dass er von einem Gegenstand, der die Rettung verhindern soll, zu einem Gerät wird, das Gott mit einbaut, sozusagen, um die Rettungsgeschichte zu erzählen.
Ja, und trotzdem wird der Stein ist weg und Daniel kommt raus und auch wenn die Frauen nach zum Grab gehen, ist der Stein auch weg, obwohl sie sich unterwegs fragen, wer soll uns denn der Stein weg? Also wunderlich, also.
Ja, also man kann sicher auch nach dem biblischen Text sagen, dass das natürlich nochmal das Wunder verstärkt. Also, dass wir, also nicht nur, dass die Löwen Daniel nicht gegessen haben, er hatte auch keine Möglichkeit, vielleicht heimlich zu fliehen aus der Grube, sondern man konnte sicherstellen, dass er eben die Nacht da unten mit den Löwen überlebt hat. Und bei Daniel im Gegensatz zu Matthäus ist es kein technisches Problem, den Stein wieder zu beseitigen. Also sozusagen dieser Aspekt kommt da weniger vor, dass der Stein schon ein bisschen technischer als er bei Matthäus ist. Ja.
Gut, danke.
Herr Müller.
Ja, Daniel ist ja bereit gewesen, in mehreren Situationen für seinen Glauben und seine Treue an Jahwe zu sterben. Aber diese Bereitschaft für zu sterben, die ist doch nur dann da, wenn die Verbindung, also in unserem Fall zu Gott, ganz, ganz eng ist oder seine Angst ist riesengroß. Das heißt also, er hat zwei Pole, nach denen er sich richtet. Wie kommt er auf die Idee? Und wo kommt es her, dass er der festen Meinung ist, dass Gott von ihm erwartet, dass er sein Leben hingibt. Hat er Angst, dass es so eine Sünde ist, wenn er vor dieser Bronzestatue da niederfallen würde, dass ihm keiner vergeben kann?
Ja. Also in dem Sinne ist sogar unsere Geschichte
diese Überzeugung, ich muss mein Leben geben, sonst, was ist sonst? Was wäre die Konsequenz, wenn nicht?
Also hier eigentlich in der Geschichte von der Löwengrube ist es sogar noch ein bisschen mehr zugespitzt als in der Geschichte von der Statue. Ja. Denn bei der Statue kann man zumindest sagen, es wird eine Art Götzendienst gefordert und das geht nun mal nicht. Während es hier nur darum geht, nicht zu beten sozusagen. Und da beschäftigen sich auch Midraschin damit zu sagen, so kritisch wäre das eigentlich nicht gewesen. Dass man, und es wird ja eigentlich auch nicht betont, dass Daniel jetzt sozusagen es absichtlich macht, sondern einfach, er bleibt bei seiner täglichen Übung, dass er dreimal am Tag betet. Das ist gar nicht mal so ausdrücklich, würde ich sagen, gesagt, dass er das jetzt gerade macht, um damit sein Leben zu gefährden, sondern er bleibt bei dem, was er immer macht. Wo das herkommt, das ist wohl auch die Zeit, in die der zweite Teil des Buches Daniel, mit dem wir ja nächstes Mal anfangen, verlegt wird, eben die Verfolgungsbeschlüsse von Antiochos dem Vierten im zweiten Jahrhundert, wo ja eigentlich nach allem, was wir wissen, auch zum ersten Mal in der Geschichte Juden die Ausübung bestimmter Gebote verboten wurde. Das hat es bei anderen Eroberern nicht gegeben. Die Babylonier, die Perser, die haben erobert, aber die hatten kein Interesse daran, sozusagen, wie die Juden ihre Religion ausgeübt haben. Und da haben wir eigentlich bei Antiochos das erste Mal, dass er sich entscheidet, das passt nicht. Und in dem Moment, wo dieses Problem kommt, dann irgendwo auch gesagt wird, ja, dann, wenn es sozusagen auf die Spitze getrieben wird und der König, der letztlich ein Lästerer ist, diese Dinge verlangt, dann sind wir nicht bereit, das zu machen. Wir finden das ja auch nochmal sehr stark im zweiten Makkabäerbuch, was ja auch dieselbe Zeit unter Antiochos schildert, wo wir die Geschichte von der Mutter mit den sieben Söhnen haben, die ja auch bereit sind, ihr Leben zu geben, um kein Schweinefleisch zu essen.
Der Kernpunkt ist doch der, woher kommt die Überzeugung, dass Gott will, dass ich mein Leben für ihn gebe?
Es hat etwas mit dem Glauben, also wenn Gott der einzige wahre Gott ist und eine irdische Autorität verlangt, etwas gegen Gott zu tun, dann kann man zu dieser Folgerung kommen. Also es ist durchaus auch in der jüdischen Geschichte nicht immer so gesehen worden. Wir hatten ja auch schon mal darüber gesprochen, dass in Notsituationen zum Islam übertreten war nicht so ein Riesenproblem. Das haben Juden durchaus gemacht, um ihr Leben zu retten. Ja, während Übertreten zum Christentum in den Kreuzzügen war schon ein ganz anderes Problem. Da haben wir eben auch die Erzählungen von den Märtyrern, die nicht bereit waren, das zu machen. Und ja, ich denke, es ist, jetzt überlege, vielleicht schon auch eine Besonderheit der monotheistischen Religionen, also sowohl die christlichen Märtyrer als auch Muslime, die eben auf in ihrem Glauben an die absolute Autorität Gottes im Notfall auch ihr Leben geben. Anita?
Ja, ich wollte auch nochmal sagen, also wenn man dem hier folgt, dass es im Grunde genommen eigentlich darum geht, dass auch es eine ethische und natürliche Ordnung gibt, dem alle sich unterordnen, dass es darum geht, diese Ordnung im Grunde genommen zu erhalten. Und die wird eigentlich hier von den Königen in entsprechender Weise in Frage gestellt. Und Wir haben ja auch gehört, dass es eigentlich nicht um eine historische Erzählung in dem Sinne geht, dafür sind da viel zu viele Brüche drin, sondern eigentlich um eine Lehrerzählung. Und dann wird irgendwie, denke ich, deutlich, und das ist ein bisschen ähnlich wie im Buch Esther ja auch, dass im Grunde genommen gezeigt wird, also das, nicht, dass es in erster Linie um den Gehorsam gegenüber Gott geht, sondern dass anschaulich gezeigt wird, dass in Fremdherrschaftskontexten, die eben nicht gottesfürchtig sind, dass Gott sich dann an die Seite derer stellt, die diese Ordnung wahren wollen, die diese göttliche Ordnung wahren wollen, dass das im Grunde genommen durch diese Daniel-Erzählung gezeigt wird. Und auch gerade diese Form von Wundern das auch zeigen. Man hätte sich auch andere Formen von Wunder überlegen können. So habe ich jetzt auch ein bisschen die Richtung dieser Auslegung verstanden.
Ich stelle mir die Frage, für wen oder wofür, für was würde ich mein Leben geben? Und das fällt mir unwahrscheinlich schwer, da eine Antwort drauf zu geben.
Ja, würde ich auch sagen. Und ich weiß auch nicht, ob man das theoretisch im Vornhinein sagen kann oder erst, wenn man in so eine Situation kommt. Und natürlich gibt es das auch in durchaus säkularen Kontexten. Freiheitskämpfer, die gesagt haben, wir kämpfen für Freiheit und gegen Tyrannen und setzen dafür unser Leben ein. Also es muss gar nicht mal notwendig Gott im Spiel sein
Kommen wir
dafür,
mal
sondern
zum
auch
Punkt. Glauben Sie nicht, dass Daniel sich das gefragt hat?
möglicherweise schon. Das.
Wir reden nur drumherum. Die Frage ist, wofür würde ich mein Leben opfern?
Ja,
Meine
das ist die Frage, die da ist.
Kinder,
Und ich.
meine Eltern, mein Hund, meine Katze, meine Ideologie? Für wen? Und hier, das wird so schön beschrieben, das ist ganz einfach, ja. Er weiß ja, weiß er, dass ihm nichts passiert? Hofft er, dass ihm nichts passiert? Glaubt er, dass ihm nichts passiert?
Da müsste man einen Midrasch zu schreiben. Der biblische Text sagt es nicht. Wir
Da
hatten es
schreibe ich
ja
mal
bei
ein.
den Gefährten Daniels. Die sagen ja ausdrücklich, unser Gott kann uns zwar retten, aber wenn er uns nicht retten wird, wir werden uns trotzdem vor deiner Statue nicht niederwerfen. Also bei denen wird zumindest eindeutig gesagt, dass sie sich nicht darauf verlassen, dass sie
Ja,
gerettet werden
steht,
werden.
steht geschrieben. Denn was du schwarz auf weiß besitzt, das kannst du getrost nach Hause tragen.
Ja, das Buch Daniel ist schon in dem Sinne einzigartig in der Bibel, dass so diese Frage des Sterbens um Gottes Willen oder für Gott aufgeworfen wird. Das kommt in den anderen Büchern der Bibel eigentlich nicht vor. Also es gibt schon, im Buch Deuteronomium wird dauernd gesagt, haltet die Tora ein, damit ihr das Leben und nicht den Tod habt, aber das ist nicht dasselbe. Da geht es um die Frage eben, ob Menschen sich ohne Not entscheiden, die Tora einzuhalten oder nicht einzuhalten. Und hier kommt ein neues Problem sozusagen, was die übrigen Bücher der hebräischen Bibel nicht behandeln, und aber in der Literatur des Zweiten Tempels, eben wie ich vorhin sagte, Zweites Makkabäerbuch und anderen, sehr ausführlich behandelt wird. Wir hatten das ja im letzten Jahr, als wir über die Bindung Isaaks gesprochen haben. Da haben wir auch gesehen, dass da der Text eigentlich, was ja gar nicht unbedingt so im biblischen Kontext ist, dass eigentlich die Bereitschaft Abrahams, seinen Sohn zu opfern, dass das so als ein Prototyp für Martyrium gesehen wird. Wobei natürlich dann die Fälle anders sind, dass die Leute sich ja selber entscheiden, ihr eigenes Leben zu opfern und nicht. Da sind schon Unterschiede da, aber da spielt die Figur Isaaks eine ganz große Rolle, auf eine Weise, wie es nicht unbedingt im biblischen Text ist. Und vielleicht hat es auch was damit zu tun, dass eben man in Zeiten der Verfolgung ist und als Jude verfolgt worden ist und irgendwie auch dem Tod derer, die umgebracht worden sind, versucht, einen Sinn zu geben. Auch das kann natürlich dahinter stehen. Aber letztlich Also ich habe irgendwann war es dann für das Judentum auch aufgrund seiner Leidensgeschichte ziemlich selbstverständlich. Ja, wenn es sein muss, geben wir halt für unseren Glauben das Leben, ohne das noch groß zu hinterfragen. Ja, das, aber
Da machen wir uns nichts vor. Es gab keine Religionskriege. Das waren Machtkriege, keine Religionskriege. Wer hat denn gekämpft? Wer hat gekämpft? Haben die Heiden die Juden bekämpft wegen ihrer Religion? Oder haben die Juden die Heiden bekämpft wegen ihrer Nichtreligion? Wer hat
Da
wen
werden wir
bekämpft?
gleich im letzten Text von Jechezkel Kaufmann noch was zu hören,
Ja.
der darauf eingeht. Nein, es ist weniger so, dass dass Heiden vielleicht gekämpft haben gegen Juden, aber wir haben eben Zeiten, wie ich es gerade von Antiochus erwähnt hatte, wo oder bei Hadrian nach dem Bar Kochba-Aufstand war es, wo bestimmte Formen der Ausübung jüdischer Religion verboten wurden und
Natürlich.
sich entscheiden mussten,
Nach dem Aufstand.
machen wir das oder nicht? Und
Ja.
ja, also im Fall von Hadrian war es nach dem Aufstand. Im Fall von Antiochus können wir nicht wirklich rekonstruieren, was da genau vorgegangen ist.
Ja.
Also es ist schon
Ich
ein
glaube, wir
Zwang,
sollten.
der halt in gewissen Epochen da war. Nicht immer, aber die Fälle hat es schon
Lassen Sie
gegeben.
uns ruhig das nicht weiter ausmalen, aber man sollte sich mal ein paar Gedanken darüber machen.
Nein, und es ist
Es
die
ist
Frage
wert.
eben, wofür ist man bereit zu sterben, ist natürlich eine völlig ernsthafte Frage, die schwer zu beantworten ist. Und ja, hier im Buch Daniel wird es irgendwo relativ selbstverständlich vorausgesetzt, dass man im Notfall bereit ist, sein Leben für seinen Glauben, für die Gebote Gottes zu geben. Ja, mal hören, was die anderen noch zu sagen haben. Anne.
Also ich wundere mich über diese Auslegung, weil ich und Interpretation über diesen ganzen Opfergedanken da, davon habe ich im Text gar nichts gelesen. Ich habe das gelesen als eine politische Verschwörung. Der Daniel hat eine riesige Karriere gemacht und sollte am Ende auch noch ganz oben ankommen. Und die anderen, die sind erbittert. Neiden ihm das und suchen jetzt einen Grund. Dann zieht er sich ins Zimmer zurück und betet, wie er das jeden Tag macht. Und da lagen die auf der Lauer. Und der König auf der anderen Seite, der wollte ja zu David stehen, aber der war ja nun sehr schwach. Und hat gesagt, na ja, dann werde ich ihn ja wohl in die Löwengrube da werfen müssen. Also, so kann man es auch lesen. Ich lese da keine. Die Rettung kommt ja später erst vorne im Text, bevor er da reingeworfen ist, gar nicht von Opferung die Rede.
Also es ist sicher keine direkte Märtyrerideologie. Es ist in dem Sinne eben ein bisschen anders wie die Erzählung von den Gefährten Daniels, die in den Feuerofen geworfen werden. Denn die sagen ja ausdrücklich, wir sind nicht bereit, uns von der Statue niederzuwerfen und gehen auf Konfrontationskurs. Und bei Daniel ist es eben, okay, er bleibt bei dem, was er immer tut. Und wenn ihm das macht, ihm jetzt halt Schwierigkeiten. Also es ist in dem Sinne nicht die perfekte Märtyrergeschichte wirklich nicht. Und natürlich auch sehr klar gesagt, es ging den Leuten überhaupt nicht um seine Religion. Sie haben einfach versucht, ihn irgendwie anzuschwärzen. Und da er ansonsten in allen anderen Hinsichten eindeutig nicht bestechlich war, nichts falsch gemacht hat in seiner Aufgabe, ist ihm nichts Besseres eingefallen, als ihn mit seiner Religion zu treffen. Und das ist sicher auch etwas, was in der Geschichte immer wieder vorgekommen ist, dass man eben politische oder auch persönliche Feindschaften dann in einen religiösen Kontext gebracht hat. Frau Heretsch.
Ich finde, dass wir auch ein Stück Antwort gut in den nächsten Seiten finden, also so ab Seite 7, 8 und 9. Und ich würde auch vorschlagen wollen, dass wir das heute auch noch lesen.
Ja, wir haben noch über eine halbe
Unsere
Stunde
Gedanken
Zeit.
dazu. Danke.
Ja, ich denke auch, eben der Text von Kaufmann geht so ein bisschen in einiges von dem, was Herr Müller vorhin sagte. Das bringt noch mal was dazu. Brigitte.
Ja, ich würde erstmal der Frau Meurer, ja, sind Sie das, die vorhin gesprochen hat, der würde ich vollkommen zustimmen und das wird für mich auch im Vordergrund stehen. Aber natürlich hat ja auch die Frage danach, die der Herr Müller gestellt hat, wofür setze ich mein Leben ein und wofür opfere ich mein Leben, dass man die schon auch betrachten kann, im Hinblick darauf, dass das Opfer ja eine grundlegende Rolle immer gespielt hat in vor allen Dingen den frühen Religionen. Und das dient ja immer der Aufrechterhaltung einer Ordnung, eines Glaubens. Und so macht er das ja jetzt hier auch, der Daniel, ganz selbstverständlich, ohne dass es darum gehen muss, jetzt ein Märtyrer zu sein oder ausgesprochen ein Opfer zu bringen. Aber das steckt für mich also schon auch da drin.
Ja, Frau Krüger-Dohm, Sie hat sich noch gemeldet.
Ja, wir hatten ja schon mal darüber gesprochen und ich möchte das gerne nochmal wieder einbringen, wie schon damals. Wenn ich mein Leben als ein Geschenk Gottes auffasse, dann habe ich eigentlich auch nicht so das Gefühl, dass ich das irgendwo einsetzen kann, um es zu beenden. Und ich denke, dass ich mehr die Aufgabe habe, es zu schützen und das Beste draus zu machen. Und ob das nicht auch so eine Art Trotz ist und dass das eine ganz menschliche Emotion ist, die da den Ausschlag gibt. Und wenn ich hier nicht durchkomme, dann gebe ich eben auch mein Leben. Also, dass das eigentlich eine menschliche Emotion ist. Aber wenn man das Leben dankbar entgegennimmt, dann und es auch schützt und schützen will, dann entsteht das dann eigentlich gar nicht, dieser Gedanke, dass ich das hingeben müsste, um meinen Glauben zu beweisen oder um irgendeinen anderen Grund zu haben. Und da kommt natürlich die Überlegung von Herrn Müller, was steckt denn dahinter, wenn ich mein Leben gebe für irgendeine Ideologie, für irgendein Land, für irgendeine Verteidigung, für irgendeinen Beweis? Es sind meiner Meinung nach menschliche Belange, die dazu den Ausschlag geben. Und dass man eigentlich die Aufgabe hätte, das Leben zu schützen, sowohl das eigene als auch das der anderen.
Ja, ich denke, das ist ein ganz wichtiger Gedanke. Und im Allgemeinen betont das Judentum auch immer die Heiligung des Lebens, wie es ja auch eben erlaubt ist, den Schabbat zu brechen, wenn Leben gerettet werden muss, zum Beispiel. Das ist überhaupt keine Frage. Das ist das. Und es sind wirklich nur Ausnahmesituationen, wo es anders sein kann. Und mir fällt dann auch gerade ein, bei einigen Schilderungen aus dem Ersten Kreuzzug, wo die jüdischen Quellen berichten, wie Väter ihre Söhne abgeschlachtet haben, wo wir nicht hundertprozentig historisch sagen können, ob und wie weit das wirklich geschehen ist, aber die Quellen stellen es so dar. Und da ist in gewisser Weise wirklich ein Trotz da, wo ja auch manche sagen, damals bei Abraham und Isaak hast du deinen Engel geschickt, warum schickst du deinen Engel nicht jetzt? Und irgendwo auch, also mit dem bis an den Rand gehen, Gott zu sagen, du musst jetzt eingreifen und das verhindern irgendwo. Und das ist auch so eine Trotzhaltung, die vielleicht gar nicht angebracht ist. Auch irgendwie Gott zum Eingreifen zu zwingen in gewisser Weise. Und das ist natürlich auch problematisch. Ja. Ja, das ist ein enorm. Ja, Frau Krüger-Dohm.
Nein, nein, Entschuldigung, ich
Ja,
wollte
klar.
nicht.
Ja, es ist ein enorm weites Thema, zu dem man natürlich viel noch sagen kann. Was schon nochmal auffällig ist, also wir haben eigentlich außer der Zeit der Makkabäer eben und dem ersten Kreuzzug haben wir eigentlich relativ wenig solche jüdische Märtyrergeschichten, die wirklich in gewisser Weise verherrlichen, dass Menschen bereit waren, ihr Leben zu geben. Und man sozusagen, wenn es nicht anders ging, hat man halt sein Leben gegeben, aber normalerweise wird das in der jüdischen Tradition eher nicht verherrlicht, sondern eben als, wenn es nicht anders geht, okay, aber nicht etwas, was man nun gerade anstreben sollte oder wo man hinrennen sollte. Und von daher ist ja auch die Erzählung, die Josephus bringt vom Ende des ersten Aufstandes, von dem Selbstmord der Aufständischen auf Masada, von dem wir auch nicht wissen, ob er historisch ist, ist ja eigentlich auch ein absoluter Ausnahmefall und ist ja auch nichts, was sozusagen in die jüdische religiöse Tradition eingegangen ist, weil auch Selbstmord eben eigentlich auch unter welchen Umständen eben eigentlich verboten ist. Das geht auch nochmal in diese Richtung. Ja, wir wollten auch noch die weiteren Texte sehen und es ist schon, also es geht jetzt nicht nur spezifisch um Kapitel 6, sondern um die ganzen Kapitel aus dem ersten Teil von Daniel, eben diese ganzen Erzählungen, die wir gesehen haben. Und hier sind jetzt zwei Versuche zu erklären, was der Sinn dieser Erzählungen ist. Also das eine ist die Auslegung von Rivka Raviv, die in diesen Erzählungen ein Potenzial sieht, den Glauben in Zeiten der Unterdrückung zu stärken. Und dazu schreibt sie, schließen wir diesen Abschnitt mit der Frage ab, die die Studierenden des Buches Daniel in seinem literarischen Kontext als eines der letzten, wenn nicht des letzten, der Bücher der Bibel beschäftigt hat. Eines der Charakteristika der Kapitel 1 bis 6 des Buches ist die enorme Vielzahl der Zeichen und Wunder. Dies sticht hervor, wenn man die Erzählungen des Buches Daniel mit anderen Hofgeschichten in inner und außerhalb der Bibel vergleicht. Es reicht aus, wenn wir die Art und Weise, in der die Dinge im Buch Esther ablaufen, mit dem Ablauf der Erzählungen in Daniel vergleichen. Wir schlagen vor, dass die im Buch Daniel erzählten Wunder das Potenzial haben, die Angehörigen des Volkes des Verfassers, die sich unter der Knechtschaft der Königreiche befinden und unter ihr seufzen, zu stärken und zu ermutigen. Sie bringen die Auffassung zum Ausdruck, dass der Heilige, gepriesen sei er, trotz der schweren Knechtschaft unter den Königreichen immer noch das Vermögen hat, die Ordnungen der Natur zu beeinflussen. Und er in der Lage ist, Zeichen und Wunder zu vollbringen, die den Kindern Israels überall, wo sie sich befinden, helfen. Die Wundererzählungen im Buch Daniel können den kommenden Generationen die unsterbliche Macht des Gottes Israels in Erinnerung bringen, die durch die Entweihung seines Tempels nicht verletzt und nicht geschwächt wurde. Auch im späten Midrasch dienten die Wundererzählungen im Buch Daniel der Stärkung des religiösen Glaubens in den dunklen Tagen des Exils. In einer Tradition, die im Midrasch zu den Psalmen angeführt wird, werden die Wunder des Buches Daniel als Beweis dafür angeführt, dass derjenige, der auf Gott vertraut, auch nach den Tagen der Bibel eines Wunders wie der Wunder Daniels teilhaftig werden kann. In der Stunde, in der die Israeliten in die Synagogen gehen und vor dem Heiligen gepriesen sei er sagen, erlöse uns, sagt er zu ihnen, gibt es einen Gerechten unter euch? Gibt es Gottesfürchtige? Und sie sagen, in der Vergangenheit, in den Tagen unserer Väter, in den Tagen Moses, in den Tagen Josuas, in den Tagen Sauls, in den Tagen Davids und Salomos. Aber jetzt, je weiter wir gehen, Generation für Generation wird sie dunkler. Da sagt der Heilige, gepriesen sei er zu ihnen, vertraut meinem Namen und ich stehe euch zur Seite. Denn jeden, der auf meinen Namen vertraut, den rette ich. Wisse, dass Nebukadnezar, der Frevler, so sprach. Der Gott Schadrachs, Meschachs und Abednegos, auf den sie vertraut hatten. Daniel 3,28. Und ebenso habe ich Daniel nur gerettet, weil er auf meinen Namen vertraute. wie es heißt, und Daniel wurde aus der Grube heraufgeholt. 6,24. Und weshalb? Denn er vertraute auf seinen Gott. Die homiletische Auslegung beginnt mit einer herzzerreißenden Beschreibung der Beter, die Gott darum bitten, dass er sie erlöse. Und sie beschreibt einen Dialog zwischen Gott und der Gemeinschaft der Betenden. Das Beispiel aus der Erzählung von Daniel ist eine angemessene Antwort auf die Notlage der Betenden, da sich dieses Beispiel in der dunklen Stunde des Exils und der Knechtschaft ereignet und nicht in den Glanztagen der Nation, den Tagen Moses, Josuas, Sauls, Davids und Salomos. Für unseren Zusammenhang ergibt sich aus dieser Auslegung, dass die Wundererzählungen im Buch Daniel das Vermögen haben, die Exilierten unter dem Joch der Königreiche Unterdrückten zu ermutigen, in dem Wissen, dass Kraft der menschlichen Wahlmöglichkeit auch sie der Rettung und des Heils teilhaftig werden können. Eine ähnliche Auffassung wird im zweiten Targum zu Esther zum Ausdruck gebracht, der Esthers Gebet im Augenblick ihres mutigen Eintretens in den Hof des Königs beschreibt, in dem Esther aus der Fülle der Wunder in der Bibel ihre Bitte um die Rettung der Angehörigen ihres Volkes vor dem Vernichtungsbeschluss gerade an den Wundern, die Daniel und seinen Gefährten getan wurden, verankert. Daraus kann man lernen, dass gerade die Wunder im Buch Daniel, die in einer Zeit der Knechtschaft unter den Königreichen und nicht auf der Erde des Landes Israel getan wurden, beweisen, dass selbst in einer solchen Situation der Gott Israels das Vermögen hat, die Kinder seines Volkes zu retten. Soweit Rivka Raviv in ihrem Interpretationsversuch. Dazu Anmerkungen? Es wird hier vielleicht noch mal ein bisschen ein anderer Schwerpunkt gesetzt. Wir hatten ja in Daniel 3 in der Erzählung vom Feuerofen eben die ausdrückliche Aussage der Gefährten Daniels, dass sie bereit sind, sich in den Feuerofen werfen zu lassen, anstatt der Statue sich vor der Statue niederzuwerfen, auch wenn Gott sie nicht rettet. Also sozusagen, sie haben so dieses Vertrauen irgendwo nicht. Aber die Absicht der Erzählung ist schon zu sagen, man kann sich darauf verlassen, dass es passieren wird, so wie auch Daniel hier gerettet wird. Herr Müller, Sie sind noch stumm geschaltet.
Der Text hier, Sie bitten Gott darum, dass er Sie erlöse. Diese Erlösung, was ist damit gemeint in dem Fall hier? Welche Art von Erlösung?
Ich vermute, dass es sozusagen die endgültige Erlösung, um die wir auch dreimal am Tag im Gebet beten, Bittner sozusagen die Wiederherstellung, Rückkehr aus dem Exil, die Erfüllung aller der Trostprophetien, könnte man sagen, dass die Dinge wieder gut werden.
Also eine aus der materiellen Not irgendwie.
Ja, das ist also normalerweise ist die Erlösung etwas durchaus, was auf der irdischen Ebene geschieht und nicht, okay, nicht etwas in einer kommenden Welt oder nach dem Tod, sondern sich schon in der menschlichen Realität ereignen sollte.
Ja, okay, danke.
Ja, in gewisser Weise scheint die Erklärung von Rivka Raviv vielleicht auch sehr plausibel, wenn wir jetzt gleich den Text von Jacheskel Kolfmann sehen. Der legt nochmal einen anderen Akzent, weil für ihn auch wichtig ist, den Unterschied zwischen den beiden Teilen des Buches Daniel zu machen. in dem Teil, den wir nächste Woche anfangen, auf Kapitel 7, da wirklich zu sagen, ja, das ist aus der Zeit der Verfolgung des Antiochus. Aber das muss noch lange nicht für die ersten sechs Kapitel gelten. Und von daher kommt hier Kaufmann nochmal zu einer anderen Folgerung, und nämlich, dass die ersten sechs Kapitel aus Daniel als Beweis für den Sieg des Monotheismus gesehen werden. Das ist ja überhaupt in seinem Werk über die Geschichte der israelitischen Religion, ist es eben für Kaufmann ganz wichtig gewesen, was natürlich heutiger Bibelforschung nicht mehr entsprechen würde, zu sagen, dass der Monotheismus etwas war, was schon in allerfrühesten Zeiten in Israel da war. Und eben auch das Spezifische weit interessant dabei, auch dass Kaufmann kein religiöser Jude im traditionellen Sinn war, aber ja, ihm wohl doch wichtig war, sozusagen das Besondere der israelitischen Religion zu sehen. Der Widerstand des Judentums gegen das Heidentum war absolut. Und sein Glaube an seinen Gott war festgegossen wie ein Fels. Die Situation des Volkes Israel unter den Völkern bereitete ihm jedoch andauernde seelische Bedrängnis, obwohl die Zeiten ruhig waren, nicht messianisch. Sein Gott ist der Gott der Welt, ein einziger Gott, und das Judentum glaubt an ihn mit seiner ganzen Seele und Kraft. Aber das Volk Gottes ist im Exil und Völkern, die Götzen dienen, unterworfen. Dies ist ein großes Hindernis in seinem Kampf gegen das Heidentum. Man kann dafür Erklärungen finden, aber die Erklärungen beruhigen das Herz nicht. Es besteht ein Riss zwischen dem Reich des Himmels und dem Reich der Erde. Im Himmel herrscht der Gott Israels, auf Erden herrschen die Völker, die Gott nicht kennen, und das Volk Israel ist ihnen unterworfen. Diese Diskrepanz kann das Judentum nicht beseitigen. Es erwartet, dass das Reich Gottes schlussendlich kommen wird. Und dann wird das Reich vollständig sein. Aber vorläufig, in der Bedrängnis der Gegenwart, beruhigt es das Herz gerade mit der Beschreibung dieser Diskrepanz und ihrer Hervorhebung. Es gibt zwar eine Diskrepanz. Die Völker herrschen auf Erden, aber ihre Götter haben keine Herrschaft. Und daher ist die Herrschaft der Völker eine vorübergehende, irreale Erscheinung. Daher die Tendenz der Zeit zu Beschreibungen des Himmelreiches, die Tendenz zu detaillierten Gottesvisionen, wie denen Ezechiels und Zacharias. Daraus entstand die bildreiche Apokalypse, die die Herrschaft des Königs der Welt und seiner vielen Diener in kleinsten Details aus dem Mund von Sehern, die sie mit ihren Augen sahen, beschreibt. Auf Erden, in prächtigen Tempeln, sitzen die Götter der Völker auf ihren Thronen als Könige. Aber tatsächlich sind sie nichts anderes als Vogelscheuchen in königlichen Kleidern. Dies ist ein Reich des Wahns und des Nichts. Im Tempel des Himmels sitzt auf seinem Thron nur der eine Gott, und es gibt keinen anderen. Aus dieser Tendenz der Zeit sind auch die Daniel-Erzählungen entstanden. Bilderreiche apokalyptische Visionen gibt es zwar erst in Daniel 7 bis 12. Aber der seelische Ursprung dieser Erzählungen ist derselbe Ursprung wie der der visionären Literatur. Auch hier werden zwei Sphären beschrieben, das himmlische Reich und das irdische Reich. Nur, dass die Legende mit ihrem Zauberstift die Diskrepanz innerhalb des heidnischen Reichs selbst zerreißt. Sie bringt Persönlichkeiten aus Israel auf die Bühne, die am Hof des Königs Weisheit und Wissenschaft erworben haben, die in den Rang hoher Beamter an den Königshöfen aufgestiegen sind. Damit schafft sie die Bühne für das Handeln ihrer Helden. Die Weltbühne, der Hof der heidnischen Könige der Welt. Auf dieser Bühne spielen sich ihre wunderbaren Geschehnisse ab. Sie zeigt, dass es über einem eingebildeten und vergänglichen Reich ein anderes Reich gibt, ein wahres und ewiges. Und es kommt vor, dass dieses eingebildete Reich mit eigenen Augen den Finger Gottes sieht, den Finger des wahren Königs. In den Erzählungen über Ägypten sind die Zeichen Umwälzungen auf das Wort Moses aus dem Mund des Ewigen hin. In unseren Erzählungen sind die Zeichen von anderer Art. Diese wie jene sind ein Zeugnis für die Herrschaft des Gottes Israels über die Welt, für die Augen der Völker. In drei Erzählungen ist das Zeugnis die wunderbare Weisheit Daniels, der erklärt, dass ihm diese Weisheit durch die Gunst seines Gottes gegeben und die Bedeutung der Geheimnisse ihm von seinem Gott offenbart wurde. In jeder dieser Erzählungen wird das Zeichen durch die Glaubwürdigkeit Daniels gegeben. In der Erzählung vom Traum über die Statue, Daniel 2, der ein Traum für die ferne Zukunft ist, wird die Glaubwürdigkeit der Deutung durch die Aufdeckung des Traumes, den der König nicht erzählt hatte, garantiert. In der Erzählung vom Traum über den Baum, Daniel 4, der ein Traum für die nahe Zukunft ist, wird die Wahrheit der Deutung durch ihre Erfüllung bestätigt. In der Erzählung über Belshazzar, Daniel 5, erfüllt sich die Prophetie Daniel sofort. In diesen Erzählungen gibt es auch Zeichen, deren die Könige selbst Zeugen werden. Nebukadnezar selbst sieht in seinem Traum einen Wächter und Heiligen vom Himmel herabkommen und er hört seine Stimme. Die Handfläche sehen Belshazzar und seine Fürsten. Von anderer Art sind die Erzählungen über den Ofen, Daniel 3, und die Löwengruppe, Daniel 6. Das beiden gemeinsame Motiv ist, die Treue der jüdischen Beamten, Daniels und seiner Gefährten, alle vier sind auch in der Weisheit der Chaldäer bewandert, zu ihrem Gott, ihr Widerstand gegen das Heidentum, ihre Rebellion gegen den Befehl des Königs, ihre Bereitschaft zur Heiligung des Namens ihres Gottes zu sterben. Die heidnischen Könige übergeben sie der Tötung, aber vor ihren Augen und denen ihrer Minister ereignet sich das erstaunliche Wunder. Das Feuer herrscht nicht über die Gefährten Daniels, die Löwen zerreißen Daniel nicht. Die Herrlichkeit des Gottes Israels offenbart sich allen. Die Erzählungen bringen also in der Sprache der Visionen den absoluten Glauben des Judentums an seinen Gott, trotz des Exils und der Unterwerfung und trotz der Hoheit und der Stärke des heidnischen Reiches zum Ausdruck. Sie bringen die absolute Ablehnung des Heidentums trotz der äußeren Pracht zum Ausdruck. Gott hat zwar die Herrschaft von Israel genommen. Er hat heidnische Könige über die Welt eingesetzt. Aber der Gott Israels hat die Herrschaft nicht nur im Himmel, sondern auch auf der Erde. Die Könige sind zwar Götzendiener, aber es ist der Gott Israels, der ihr Tun im Verborgenen lenkt. Und er schneidet ihnen das Leben und die Herrschaft ab. Und manchmal enthüllt er ihnen in einem nächtlichen Traum oder auch im Wachzustand, was vor ihm über sie beschlossen ist. Nebukadnezar enthüllt er das Ende des gesamten heidnischen Reiches und die Gründung des Himmelreiches. Für seinen Hochmut erlegt er ihm eine wunderbare Strafe auf. Er verwandelt ihn in ein wildes Tier. Belshazzar bestraft er für die Entweihung der Tempelgeräte und gibt ein Zeichen vor seinen Augen. Er rettet seine Getreuen auf wunderbare Weise vor den heidnischen Königen. Er erlegt ihnen die Furcht vor ihm auf und sie werfen sich vor ihm nieder und erheben ihn. In den Erzählungen über Mose in Ägypten gibt Pharao angesichts der großen Zeichen und Schrecknisse nach. Aber er gibt nach, rebelliert und bleibt bei seiner Bosheit. In unseren Erzählungen sind die heidnischen Könige treue Verehrer Gottes und Freunde Daniels, seines Dieners. Das Reich Gottes in den Tagen der heidnischen Herrschaft ist also nicht nur ein himmlisches Reich. Aus dem Verborgenen lenkt er, natürlich, alles Lebende. Aber manchmal gibt er seinen Namen in der heidnischen Welt bekannt. Und gerade durch die Kinder seines Volkes, die den Völkern unterworfen sind, und manchmal sehen die Könige der heidnischen Welt seine Herrlichkeit und werfen sich vor ihm nieder. So hat die Legende die Sphäre eines Gottesreiches auf Erden irgendwo in der Höhe des heidnischen Reiches geschaffen. Und damit bringt sie ihren unverrückbaren Glauben, dass diese Diskrepanz eine vorübergehende Erscheinung ist, zum Ausdruck. Das heidnische Reich wird zerschmettert werden und der Ewige wird König über die ganze Erde sein. Der Gegensatz zum Heidentum in den Erzählungen des Buches Daniel ist ein religiöser Gegensatz in all seiner Tiefe, ein geistiger, verstandesmäßiger Gegensatz. Es gibt in ihm kein begleitendes Motiv eines Gegensatzes zwischen Völkern. Es gibt in ihm auch nichts von der emotionalen Glut von Daniel 7 bis 12, von dem Schrei eines gequälten und verfolgten Volkes, vom Seufzen einer Religion, die von frevlerischer Hand geschändet wird. Zum Ausdruck gebracht wird eine Einstellung absoluter Verachtung der uneinsichtigen Religion. Die Verbindung dieser Erzählungen mit dem Buch der Visionen aus den Tagen der Verfolgungsedikte des Antiochus trug dazu bei, ihr Wesen zu vernebeln. Wir haben bereits gesagt, dass das in den Erzählungen herrschende Gefühl nicht das Gefühl einer verfolgten Religion, sondern das Gefühl einer siegreichen Religion ist. Der Geist ist nicht niedergedrückt, sondern erhoben. Es gibt ein Gefühl absoluter Überlegenheit. Dieses Gefühl der Überlegenheit und des Sieges ist nicht eschatologisch oder nicht nur eschatologisch, sondern realitätsbezogen, ein Gefühl der Gegenwart. Das Volk ist unterworfen, aber die Religion siegt. Es gibt keine Spannung von Feindschaft von Seiten des Heidentums gegen das Judentum. Es erweist ihm keine Verachtung. Das Heidentum vergreift sich manchmal an Einzelnen aus Israel aufgrund einer besonderen Verkettung der Umstände, besonders weil es die Religion der Könige und der Beamten ist, wegen der Nähe der jüdischen Beamten zum König. Im Hintergrund stehen auch Eifersucht und Hass auf den erfolgreichen jüdischen Beamten. Aber das Heidentum erleidet eine Niederlage. Das Judentum siegt, vor seinem Gott werfen sich die Könige nieder. Daniel und seine Gefährten bringen ihre Verachtung für das Heidentum mit Macht und Sicherheit vor den Ohren der Könige zum Ausdruck. Man kann sagen, dies ist der grundlegendste Unterschied zwischen Daniel 1 bis 6 und Daniel 7 bis 12, dass in Daniel 1 bis 6 das kämpfende Judentum erscheint und in Daniel 7 bis 12 das kämpfende Heidentum. Und dies ist tatsächlich die historische Reihenfolge. Das Judentum heiligte den Krieg gegen das Heidentum. Und erst im Laufe der Zeit begann das Heidentum zu kämpfen, sich zu wehren und anzugreifen. Nach Generationen stellte sich heraus, dass die Sicherheit in den Erzählungen in Daniel 1 bis 6 keine illusorische Sicherheit war. Das Judentum hat schließlich das Heidentum wirklich besiegt. Soweit Kaufmann mit seinen durchaus, denke ich, auch provozierenden Gedanken dazu, Anmerkungen. Cool.
Naja, ich habe die ganze Zeit beim Lesen, erstes Mal lesen, zweites Mal lesen, drittes Mal lesen, mehrere Gedanken gehabt über, ja, wie die Wirklichkeit jetzt ist, wie eigentlich Anita am Anfang ein klein bisschen gezeichnet hat. Natürlich weiß ich nicht, wie ich handeln würde in einem bestimmten Moment. Aber zu gleicher Zeit weiß ich auch, dass Geschichte auf irgendeine Weise reagiert. Und ich habe in Nordirland, ich habe mit der Geschichte in den Niederlanden, wo die Protestanten, also die Calvinisten, die Katholiken haben eigentlich ein bisschen kolonisiert. In Nordirland haben die Protestanten noch immer ein bisschen beherrschen die Katholiken. Und jetzt lebe ich oder höre ich, dass Fußball soll eigentlich eine Begegnung oder Sport der Begegnung von Leuten sein. Und jetzt höre ich, dass bestimmte Leute, die jetzt Schiedsrichter sind oder Spieler, nicht in Amerika dürfen. Also da sind so viele Gedanken, die in mich rumgehen. Und man gebraucht hier auch teilweise der Bibel als ein Beweis, warum die amerikanische Regierung das macht. Aber es gibt auch andere Situationen, wo man nicht sehe, von ja, wie gehe ich denn damit um? Also ich, meine Dinge ist, meine Frage ist von, ja, wie erkläre ich das dann die Menschen in der Kirche, wenn ich ein Friedensgebet mache und Fürbitte? Weil dann bitten wir auch um eine Art Erlösung, was hier gefragt, was die Juden in der Synagoge fragen. Und dann frage ich mich auch, wo ist der Gerechte? Gibt es denn Gerechte unter uns? Wo wir wo hier sitzen als Betenden? Also das ist ein bisschen ganz kurz, weil ich kann ganz viel mehr noch sagen. Was ich bei dieser ganze Stück, das ganze Stück von Anfang bis Ende ein bisschen überlegt habe. Also bitte.
Ja, ich denke, das zeigt einfach die Aktualität auch der Fragen, die in Daniel auch auftreten. Ja. Brigitte?
Ja, also wenn man auf das Ende schaut, würden wir ja wahrscheinlich schon sagen, dass wir heute auf das, was Heidentum ist, ein bisschen anders schauen. Also es gibt auch heute und gab auch damals Religionen, die viele verschiedene Götter anbeten und trotzdem die Idee des Einen, der Einheit auch kennen. Von daher kann man diesen Gegensatz, glaube ich, nicht so benennen, wie er das jetzt am Ende tut.
Ja, da ist sicher auch ein Problem eben auch zwischen heutiger historischer und biblischer Forschung und wo auch heute auch in der biblischen Forschung durchaus in der kritischen Forschung zumindest anerkannt ist, dass der Monotheismus keinesfalls von Anfang an in Israel da war, sondern sich langsam entwickelt hat. Aber man kann natürlich schon, wenn man so die Bibel, wie wir sie heute haben, da ist natürlich schon dieser Gegensatz zwischen dem Glauben an den einen Gott Israels und den anderen Göttern ist natürlich schon immer wieder da und ein ganz zentrales Thema. Und in dem Sinne kann man sagen, greift Kaufmann das mit Recht auf und versucht da diese Bedeutung zu sehen.
Auf jeden Fall, ja.
Ich fand auch, mehrmals ist mir beim Übersetzen eingefallen, dass manches von den Dingen, was Kaufmann dazu sagt, eigentlich auch passen würde für die frühen Christen in der Zeit, wo das Christentum noch verfolgt war, die auch so eine Diskrepanz zwischen ihrer Überzeugung gesehen haben, der Gott, an den wir glauben, und Jesus, das ist nun das wahre Himmelreich und all die Könige auf Erden sind im Grunde genommen irrelevant, aber sie haben doch Macht über uns und konnten vielleicht auch manche Gedanken in Daniel durchaus aktuell werden. Herr Müller.
Ja, ich würde zum Schluss jetzt gern noch mal ein Gedicht aufsagen.
Ja, bitte.
Es ist ein Limerick. Wer die Bibel studiert, der erfährt, was unser Erlöser uns lehrt. Und ganz besonders für uns Hienieden sind seine Worte des Frieden, den wir verbreiten mit Feuer und Schwert. Ende des Gedichts.
Ja, ich glaube, das können wir so als Schlussworte gut stehen lassen, wenn ich noch jemand. Danke für das Gedicht. Ja, damit haben wir also den ersten Teil von Daniel beendet und werden also ab dem nächsten Kapitel, Kapitel 7, einen anderen Charakter sehen, eben von Visionen Daniels und auch sehr deutliche Anspielungen eben auf die Zeit des Antiochus gerade. Kapitel 7 ist eigentlich als das berühmteste Kapitel, vielleicht aber auch die meiste christliche Auslegung erfahren hat, die Vision von den vier Tieren und der Alte der Tage und der Menschensohn, die kommen. Also da werden wir, denke ich, einiges an Material zu finden dann. Und ja, ein bisschen auch in eine andere Atmosphäre kommen. Ich denke, da hat Kaufmann schon in gewisser Weise recht. Es gibt einen Gegensatz zwischen den beiden Teilen des Buches, Daniel. Ob man dann sagen muss, sie sind aus unterschiedlichen Zeiten, kann man sich immer noch streiten, aber es ist eine andere Atmosphäre da, die eben schon auch eine Atmosphäre von Verfolgung ist und die Frage, wie man damit umgeht, das werden wir schon sehen. Ja, dann wünsche ich bis dahin eine gute Woche und dann nächstes Mal, Daniel.